Ich habe einfach vor kurzem wieder etwas so Lustiges auf Station erlebt. Darum muss ich dich einfach teilhaben lassen.
Voll gerne. Als Pflegefachkraft erlebt man ja oft die wildesten Sachen, die nicht nur Berufsangehörige glauben. Und davon haben wir definitiv ein paar auf Lager.
Wir haben heute solche Momente, die man keinem im Freundeskreis erklären kann, weil wenn niemand in der Pflege arbeitet, die verstehen das manchmal nicht. Und das sind so Situationen, wo man denkt, passiert das gerade wirklich? Und ich werde dafür bezahlt. Das muss man schon auch so sagen.
Ja.
Hallo Vanessa, schön, dass wir wieder zusammen sind hier.
Hi, meine Liebe. Ja, ich freue mich und freue mich vor allen Dingen auch sehr über das Thema, weil wir beide kommen ja aus dem Beruf und wir können das teilen, wenn wir uns da so eine Stories nach dem Dienst erzählen und dann darüber lachen können oder auch oft ja mal staunen können. Deswegen freue ich mich, das heute mit unseren Hörern und Hörerinnen zu teilen, weil da werden es die allermeisten sicherlich auch nachvollziehen und nicht so wie manche einer von meinen Freundinnen mich erstaunt angucken, wenn ich erzähle, was ich heute so erlebt habe.
Ja, und das sind ja auch so Situationen, wo man innerlich einfach mal kurz Pause drücken würde, wo man denkt so, nein, das passiert nicht gerade wirklich. Und wer auch auf den sozialen Kanälen und so unterwegs ist, ich meine, es wird schon viel parodiert. Man musste halt auch immer aufpassen, ne, dass man nicht irgendwie belächelt oder sowas, weil manche Situationen gehen halt einfach auch mit anderen Dingen einher. Aber ja, man könnte Bücher schreiben, Drehbücher schreiben. So Pflege, finde ich, ist planbar. Medikamente geben, ne, also die Pflege selber, ne, die Routinen sind planbar. Aber wenn dann auf einmal eine Bewohnerin ihr Besteck im Rollator versteckt, weil sie Angst vor Diebstahl hat, dann ist das schon erstmal zum Schmunzeln, auch wenn es natürlich andere Hintergründe hat.
Ja.
Weil ich weiß noch genau, wie sie hieß, ich weiß genau, wie sie aussah und ich weiß genau, wie viel Besteck wir bei ihr im Zimmer gefunden haben. Und sie hatte immer Angst, dass das Besteck gestohlen wird von anderen und sie kein Besteck zum Essen hatte.
Ja.
Und es hat sich rausgestellt, also die war demenziell verändert.
Ja.
Und es hat sich rausgestellt, dass sie wirklich auch Angst davor hatte, nicht mehr mit Besteck essen zu können, weil die im Krieg und sowas ganz andere Möglichkeiten hatten, einfach auch mit Lebensmitteln und so umzugehen. Ne?
Hm.
Aber es war immer witzig. Sie hat es jeden Tag gemacht und sie hat auch ihre Schublade behütet. Ich glaube, wir haben 86 Gabeln gefunden und es war schon einiges. Also diese Schublade war halt voll, richtig voll und schwer.
Immer wenn die Küche in der Einrichtung leer war, dann musste man bei ihr in der Schublade nachschauen, bevor man wieder neues Besteck kauft.
Ja, sie hat dann ein eigenes bekommen tatsächlich. Also sie hat dann eigene Bestecke bekommen.
Ja. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, was wir ja schon jetzt so halb eigentlich sind, möchte ich auch wirklich nochmal sagen, dass wir versuchen, das so gewählt und reflektiert wie möglich alles auszudrücken, weil du es ja auch schon gesagt hast, auf gar keinen Fall wollen wir uns jetzt auf Kosten von anderen, die vor allen Dingen aufgrund von Krankheit da irgendwie Veränderungen haben, uns da irgendwie auf deren Kosten lustig machen. Es geht einfach um die Geschichten drumherum, um auch mal zu lachen, was dieser Beruf mit sich bringt. Und ich habe selber, ich muss sagen, obwohl ich so viel Lust auf die Folge habe, bin ich aber auch so ein bisschen angespannt, weil ich finde, dass das so ein Tanz auf dem Drahtseil ist. Sagt man das so? Tanz auf dem Drahtseil? Ein Drahtseilakt?
Mhm.
Weil ich halt auf gar keinen Fall möchte, dass ich mich irgendwie über Leute lustig mache und das dann selber nicht merke. Deswegen bin ich auch ein bisschen angespannt. Möchte aber trotzdem mit meiner ersten Story reinstarten, die ich tatsächlich auch als Pflegekraft ganz zum Anfang das allererste Mal erlebt habe in der Ausbildung. Also es war mein erster Einsatz auf einer nephrologischen Station als Auszubildende. Ich hatte meinen allerersten Nachtdienst dort und es war wirklich alles neu. Der Fachbereich war neu, die Station war neu. Dass ich im Nachtdienst tätig sein musste, war neu. Und dann gab es die sogenannte Lagerungsrunde, also wo die Menschen dann eben umpositioniert wurden. Wir sind dann in ein Zimmer gegangen zu einer Person, die eben umpositioniert werden musste. War natürlich ganz leise, ganz vorsichtig, hatten so gut wie gar kein Licht, damit natürlich alle anderen drumherum gut weiterschlafen können und möglichst nicht gestört werden. Haben dann die Person vorsichtig angesprochen und gesagt, soll jetzt einmal ein bisschen auf die andere Seite drehen bitte und geholfen. Und ich wollte dann, also ich habe die Decke ein bisschen zur Seite dann genommen, ganz zum Schluss, weil ich das Kissen, was die Person zwischen die Knie haben wollte, nochmal neu hinlegen wollte. Und habe dann gesehen, dass irgendwas im Bett liegt. Ich hatte mit Handschuhen gearbeitet und habe das dann rausgenommen, weil ich ja natürlich auch nicht möchte, dass da irgendwelche Fremdteile irgendwie im Bett liegen und die Person da irgendwie dann drauf liegt oder so. Habe das also einfach genommen, aber es war, wie gesagt, ja sehr, sehr dunkel. Ich konnte gar nicht richtig sehen, was das jetzt genau ist. Und weil es schnell gehen musste, auch meine Kollegin wahnsinnig schnell war, hatte ich das in der Hand und bin dann damit schon wieder rausgegangen und wollte das dann in den Müll schmeißen. Und sehe dann, als ich draußen war, das ist sowas Schwarzes, Kleines, relativ leicht. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Also ich habe es wirklich mir angeschaut. Ich muss nochmal dazu sagen, ich war Auszubildende in der Zeit und wirklich noch relativ am Anfang der Ausbildung. Und guck mir das an und zeig das dann meiner Kollegin und sage, hä, guck mal, das lag im Bett von der Person. Was ist denn das? Und sie reißt nur die Augen auf und schreit über den halben Flur, das ist ein Zeh. Und dann war das einfach ein nekrotischer Zeh und der ist irgendwie durch das Umpositionieren oder eben vielleicht auch schon davor abgegangen. Und ich habe diesen Zeh dann da aus diesem Bett genommen. Und das war wirklich auch so ein Moment, wo wir sind natürlich dann nochmal rein, haben mit der Person einmal nachgeguckt und so. Also klar, das brauche ich, glaube ich, jetzt alles nicht erzählen, dass das alles dann entsprechend nochmal mit einem Gespräch verbunden war und Dokumentation und alles. Aber für mich war das natürlich, also das war wie ein Fiebertraum. Du bist eh müde im Nachtdienst, hast noch überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Willst du einfach nur einem Menschen helfen, nimmst ja was aus dem Bett, weil du dir denkst, ah, nicht, dass er da irgendwie drauf liegt und da irgendwelche Druckstellen entstehen. Und dann nimmst du da einen nekrotischen Zeh raus. Das war auf jeden Fall meine allererste sehr wilde Erfahrung.
Ich hoffe, mit dir wurde danach auch gut umgegangen und die haben das mit dir auch nochmal besprochen und reflektiert, weil das macht man ja mit Auszubildenden eigentlich so, weil es ja schon ein Schock.
Ja, also ja, auf jeden Fall. Ich war definitiv geschockt, kann man es nennen, ja.
Da kann ich dir auch eine Geschichte erzählen. Das war auch mein erster Nachtdienst, aber ich habe ja vor meiner Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen-Ausbildung habe ich ja die Einjährige als Pflegefachhelfer, hieß das damals, habe ich gemacht. Hm. Und da hatte ich auch den ersten Nachtdienst und das war im Winter. Und wir hatten eigentlich in der Einjährigen keinen Nachtdienst, aber aufgrund von hohem Personalmangel haben die gefragt, ob ich einen Nachtdienst mir vorstellen könnte. Also 3 Nächte hätte ich gehabt. Die Betonung lief auf hätte. Mhm. Und ich war auf einer geriatrischen Rehabilitationsstation, die dem Krankenhaus angegliedert war. Und zu dem Zeitpunkt war Noro ausgebrochen auf dieser Station. Mhm. Und wir haben auch nachts dann die Runden gemacht und haben geguckt. Und ich hatte einen Bereich für mich, wo die leichteren Fälle quasi waren, wo es nur darum ging, wirklich zu gucken, Vitalwerte zu überprüfen mit dem Pulsoximeter und zu gucken, ob die irgendwas brauchen, die PatientInnen. Hm. Und ich bin dann auch in ein Zimmer rein, es waren 3 Bettzimmer. Und ich mache so die Türe auf und da war ein Patient oder eine Patientin drin, ich gehe bewusst nicht aufs Geschlecht ein, die war beinamputiert und hatte da ihre Reha dann. Und dann gehe ich da rein und dann denke ich mir so, ach, der Patient, die Patientin hat ihre eigene Bettwäsche mitgebracht. Da haben die Kinder ihre Händeabdrücke drauf gemacht. Finde ich aber schön.
Oh Gott.
Hat sich im Nachgang rausgestellt, dass dieses ganze Zimmer wirklich so schwer an Noro erkrankt war. Und das waren auch alte Menschen, demenziell veränderte Menschen.
Ja.
Dass sie das nicht gemerkt haben im Schlaf, dass sie wirklich vom Norovirus im Schlaf überrascht wurden.
Oh nein.
Und es war dann wirklich so, dass wir... Es war ja damals auch nicht mit Mundschutz oder irgendwas, weil, also es war ja da in dem Zimmer eigentlich noch nichts vorher. Die waren ja nicht isoliert oder so. Und
ja.
Die haben alle in der Nacht schlimm Noro bekommen und eben auch Durchfall. Und dann war das Problem, dass man diese Menschen auch mit viel Körpergewicht und Beinamputation erstmal in die Dusche bringen musste. Und es waren so Zimmer, wo in der Mitte die Badezimmer zusammen waren für 2 Zimmer. Und die Duschen auch nicht gerade sehr groß. Und meine Aufgabe bestand dann in der Nacht darin, PatientInnen zu duschen,
ja.
Was völlig okay war, weil wir waren nur zu zweit, also eine Fachkraft und ich. Es waren natürlich noch andere Notfälle klingeln, die Geriatrie war voll belegt, es waren 2 Flügel, 2 große. Und das war so mein erstes Ding und ich bin nach Hause gefahren und bin eingeschlafen und wurde wach und hatte natürlich Noro und konnte die anderen 2 Nächte auch nicht machen.
Ja, natürlich.
Aber das war auch so, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dachte, dieses schöne Gefühl.
Ja, oh Mann.
Mensch, die haben die Bettwäsche von zu Hause mitgebracht, weil das ist ja in der Pflege schön, wenn die Sachen von, aber nein, es waren die Handabdrücke, die durch Noro entstanden sind und die haben mir so leid getan, diese Menschen. Aber das war auch ja mein erster Nachtdienst auf der geriatrischen Station. Es war verrückt, wirklich. Ich werde es nie vergessen. Ich weiß noch, wie die PatientInnen hießen. Ich weiß noch, wie sie ausgesehen haben. Das vergisst man nicht.
Ich glaube, in Situationen, wenn ein Noro-Ausbruch ist, das kennen wir alle, wie du da teilweise in Zimmer kommst,
ja.
Und ja wirklich denkst, wo soll ich anfangen? Wo ist das Ende? Und wie schütze ich mich? Und wie kriege ich das mit den ganzen anderen Zimmern hin? Und dass man ja wirklich nach so einem Dienst einfach nur denkt, das war jetzt crazy. Also das war wirklich wild.
Ja.
Fühle ich total.
Und seitdem weiß ich auch, das war meine erste Begegnung mit Noro und ich weiß, wie Noro riecht. Und
ja.
gesagt, und ich kann Noro erkennen am Geruch, wenn Menschen
ja
am Norovirus erkrankt sind. Also es ist tatsächlich so, dass man das riecht, ne? Kriegt man ja auch immer wieder so
ja, richtig
beigebracht. Aber lass uns auch mal über was Schönes reden, also über angenehmere Sachen oder beziehungsweise gar nicht so angenehm. Aber ich würde dich gerne mal fragen, wie du so diese Dinge siehst, dass gerade auch Pflegefachkräfte aus älteren Generationen immer noch, und da habe ich erst wieder vorgestern eine Geschichte gehört, immer noch ihre Auszubildenden ins Verderben schicken. Zum Beispiel im Labor den Rahmen fürs Blutbild holen oder solche Sachen. Man schmunzelt am Anfang drüber, aber ich finde...
Nee, ich finde es gar nicht lustig.
Nee.
Nurses eat their young heißt das Phänomen dahinter. Und ich finde wirklich, dass wir mit unseren jungen ausgebildeten Kräften, und das heißt ja nicht immer nur jung vom Alter her, sondern wenn man noch nicht lange in dem Beruf ist, da oft so durchgepeitscht wird, erstmal seinen Stand finden zu müssen, sich erstmal beweisen zu müssen, daran finde ich auch wirklich überhaupt nichts lustig. Also auch wenn man klar so in dem ersten Moment denkt, hahaha, ja gut, ist ein lustiger Witz, aber dabei bleibt es ja oft nicht. Es hat ja mit ganz viel anderen Dingen geht das ja dann auch einher, dass man oft nicht richtig angeleitet wird, dass dumme Sprüche fallen. Und dieses ganze Bild dann insgesamt, daran finde ich gar nichts mehr lustig. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn Menschen diesen Beruf nicht ergreifen wollen oder dort nicht bleiben, weil man sie einfach fertig macht. Habe ich selber auch erlebt auf jeder Station, direkt nach dem Examen.
Ja.
Und auch als ich meinen Fachbereich gewechselt habe und da ja dann auch noch mal ganz neu war und ich sag mal quasi von vorne anfangen musste, habe ich es dort auch genauso wieder erlebt und da finde ich nichts lustig dran.
Ja, ich meinte auch, wo ich gesagt habe, man schmunzelt drüber über diese Idee oder diesen Gedanken der Blutbildrahmen, aber dass man natürlich
ja, ich weiß,
Auszubildende oder auch neue Fachkräfte, die vielleicht auch aus anderen Ländern kommen oder so.
Ja, geht gar nicht.
Gibt's ja immer. Aber ich habe eine kuriose Geschichte und ich glaube, die gibt's mittlerweile auch schon auf Social Media, weil es wahrscheinlich nicht der oder die erste Auszubildende war, dem es so ging.
Ja.
Ich sag immer dem Auszubildenden, aber ich meine da kein Geschlecht damit. Aber das war in der Langzeitpflege und auf einer so einer stationären Langzeitpflegeeinrichtung und da war ein Praktikant oder eine Praktikantin und die hat abends immer die Zahnprothesen gereinigt von den Bewohnenden und
ja. Wusste
auch richtig, wie das funktioniert. Und irgendwann hatte die, sie oder er danach gesagt, kein Bock mehr. Nee, nervt mich, immer muss ich die Zähne machen, so ungefähr. Und hat dann wirklich die ganzen Zahnprothesen in eine große Schüssel gepackt und ist damit in den Feki gegangen, in den Feki auch noch,
ja. Und
hat alle Zahnprothesen gereinigt.
Ja.
Und ich glaube, das Ergebnis davon wissen wir alle, weil natürlich die Zahnprothesen nicht nach Bewohnenden markiert sind oder die Namen der Bewohnenden drauf standen.
Oh, ja. Okay, nee, oh, ja, ich will gar nicht drüber nachdenken. Das ist nicht so. Ich erzähle dir meine nächste Story.
Aber die hat so gut gemeint, weißt du? Oder der oder die.
Ich weiß. Ich kenne die Geschichte tatsächlich auch. Den Gedanken dahinter, effektiv zu handeln und möglichst schnell durchzukommen, das weiß ich auf einer Seite zu schätzen, aber das Endergebnis ist wiederum dann nicht sonderlich effektiv. Bei mir hat die nächste Story nichts mit Effektivität zu tun. Sie stammt aus meiner Zeit, als ich auf der Intensivstation tätig war. Und Olaf Scholz war zu der Zeit noch unser Bundeskanzler. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber er hatte, ich weiß auch gar nicht mehr wieso, da müsste ich nochmal nachlesen, eine Zeit lang eine Augenklappe. Er war wie so ein Pirat unterwegs. Er hatte irgendeine Verletzung.
Ja, weiß ich nicht, nee.
Oder irgendwas war, weswegen er für ein paar Tage, glaube ich, ich weiß gar nicht, so lang war der Zeitraum nicht, aber eine Augenklappe getragen hat. Und ich habe einen Menschen betreut, der erst intubiert, beatmet, sediert und alles war und wo man das Ganze dann ausgeschlichen hat und denjenigen hat wieder aufwachen lassen. Und da weiß man ja manchmal in dieser Übergangszeit dann auch sowieso immer nicht so ganz genau, was die Menschen schon alles so mitbekommen, was sie nicht mitbekommen. Und in dem Fall hat sich herausgestellt, dass auch dieser Mensch nicht ganz genau wusste, was jetzt schon richtig Realität war und was nicht. Und erzählte mir, als er dann wieder gut kognitiv am Start war, erzählte er mir bei der Körperpflege, wissen Sie, ich habe geträumt, als ich hier von Ihnen schlafen gelegt wurde, dass unser Bundeskanzler ein Pirat war. Und dann haben wir gelacht und ich habe das überhaupt erst nicht gecheckt. Und ich so, hahaha, ja, und so. Dann haben wir darüber Späßchen gemacht, bis mir dann plötzlich siedenheiß eingefallen ist, nee, ich mache nämlich gerne den Menschen den Fernseher an. damit sie eine Stimme hören und so. Und gerne schalte ich auch mal Nachrichten an, weil da die Uhrzeit und das Datum genannt wird. Dass, wenn ich nicht im Raum bin, dass so ein bisschen noch was gesprochen wird oder so. Und in dem Fall waren einfach Nachrichten an und der Mensch war einfach doch schon so wach, in Anführungszeichen, dass er das gesehen hat und die Bilder gesehen hat und für sich aber abgespeichert hat, ja, unser Bundeskanzler, der ist Pirat. Naja, und als ich das natürlich verstanden habe und den Zusammenhang hatte, ab da bin ich natürlich gar nicht mehr klargekommen. Und als ich es ihm erzählen wollte, dass er wirklich eine Augenklappe hat, weil gerade sein Auge verletzt ist, stand ich nur vor ihm und habe die ganze Zeit gelacht. Also ich habe gar kein Wort mehr rausgekriegt. Die Story konnte ich ihm gar nicht richtig erzählen. Aber das war auf jeden Fall super lustig. Aber ich glaube auch wirklich mehr Situationskomik, als wenn ich es jetzt erzähle. Ja, daran erinnere ich mich gerne zurück.
Ja, weil man so dieses Bild auch nochmal davor hat. Also ich war ja auch lang mit Kindern, habe ich ja mit Kindern lang gearbeitet. Da passieren auch immer so Sachen, weil die einfach auch so herzlich sind,
ja,
und so unbedarft. Und es war mal ein kleiner Patient, der hat mich abends, dann war die Abendrunde und der war ohne Eltern dort und der war, ich glaube, 4 oder 5. Und der hat mich gefragt, ob ich Tinder habe. Und ich denke mir, woher weiß der, was Tinder ist? Und er sagt immer so, hast du nicht Tinder?
Ja.
Hast du nicht Tinder? Hast du Tinder? Und ich denke mir so, warum soll ich ihm erzählen, ob ich Single bin oder auf einer Single-Börse oder auf Tinder bin oder so?
Ja.
Aber er hatte natürlich auch Probleme mit der Sprache und er meinte, ob ich Kinder habe. Aber in dem Moment wusste ich nicht.
Natürlich.
Es war mein erster Dienst, ich kannte ihn nicht so.
Ja.
Und natürlich hat man gemerkt, dass er auch Logopädie gebraucht hatte und sowas, ne? Aber er meinte wirklich, ob ich Kinder hatte. Und wir haben so lange aneinander vorbeigeredet. Ich konnte ihm nicht erklären, warum ich mehrmals nachgefragt habe, warum er das fragt.
Natürlich.
Weil er sagt immer Mama Tinder, Papa Tinder. Und ich denke mir, okay.
Ja. Oh, das stelle ich mir auch wirklich lustig vor, ja. Wenn man da erstmal so richtig lang aneinander vorbeiredet.
Das war süß.
Zumal ja Tinder für dich ja eben auch eine Bedeutung hat.
Ja, ja.
Ich glaube, ich wäre da auch so schnell nicht drauf gekommen.
Nee.
Weil ich mir gedacht hätte, ja, Tinder kenne ich ja. Hätte mich auch erstmal nur gefragt, warum weiß der Kleine, was Tinder ist. Oh nein.
Ja, ich wusste, er ist sprachverzögernd und so, ne? Aber ich habe jetzt nicht in meinem Kopf und gerade abends, es war, weiß ich nicht, 8:30, es war so die letzte Runde vom Spätdienst und so. Und er saß da in seinem Bett und hat mich angestrahlt. Hast du Tinder? Mama hat Tinder? Papa hat Tinder? Und ich denke mir so, oh. Ich wollte ja nicht so viel wissen von diesen internen Familiendingen, aber ja, er meinte nur, ob ich Kinder habe, ne? Das war wirklich extrem süß, ja.
Meinst du, wir schaffen noch eine Story?
Klar.
Hervorragend. Weil das war tatsächlich, ich glaube, die letzte lustige Begebenheit vor meiner Kündigung dann auf dieser Station und bei diesem Arbeitgeber gewesen. Und zwar ist sie auch mal wieder im Nachtdienst gewesen. Vielleicht hat das auch einfach was mit Nachtdiensten zu tun bei mir.
Mhm.
Und es war noch ziemlich warm, war Sommer. Und wir haben die Station, wenn dann die Sonne untergegangen war, dann in der Nacht immer richtig einmal quer gelüftet. Überall die Fenster aufgerissen und so, damit eben dann mal so richtig durchgelüftet wird. Weil, man kennt es ja selber, da ist oft dann, wenn es nicht klimatisiert ist auf einer Normalstation und so, da wird es ja mal schnell dann richtig ungemütlich in der Sommerzeit. Und das haben wir auch diese Nacht gemacht. Alle Fenster waren offen. Und dann bin ich losgegangen, hatte so meine Runde, um mal zu gucken, ob überall alles klar ist. Und plötzlich merke ich, dass irgendwas ja wie an mir vorbeifliegt. Aber ich habe überhaupt nichts gesehen oder so und dachte nur so, oh mein Gott, ich habe einfach viel zu viel schlechte Filme gesehen und ich konnte auch wirklich nichts sehen. Da war einfach nichts. Ja, dann bin ich weitergegangen und dann war das wieder irgendwie so ein Geräusch und so ein Gefühl und ich denke mir, Gott, was zum Teufel ist denn hier? Dann wurde mir irgendwann so ein bisschen mulmig und dann bin ich zurück zu meinen Kolleginnen und Kollegen und meinte, ich glaube, ich werde verrückt. Irgendwas ist auf der Station. Wir haben aber da uns nicht weiter Gedanken drüber gemacht, weil wir ja alle dachten, es liegt an mir und an meinem Filmgeschmack. Und meine Kollegin ist dann auch irgendwann unterwegs gewesen und meinte, kommt in dieses Zimmer gestürzt, wo wir waren und meinte, nee, irgendwas stimmt da draußen nicht, da ist wirklich irgendwas. Und dann dachten wir so, okay, naja, jetzt müssen wir ja dann eben mal auf die Suche gehen, weil wenn da irgendwas ist, müssen wir ja wissen, was es ist. Dann haben wir erstmal schlau, wie wir sind, alle Fenster zugemacht. Und alle Lichter dann auf dem Flur angemacht, weil wir dachten, naja, dann können wir ja richtig gut gucken und sehen dann, was es ist. Ja, haben wir dann auch kurz drauf gesehen. Und zwar ist eine Fledermaus reingeflogen.
Nein.
Und ist den Gang, der wirklich sehr, sehr lang war, die ganze Zeit hin und her geflogen und ist halt nicht mehr rausgekommen. dann ist die aber einem so nah immer am Kopf vorbeigedüst, dass, also ich wusste gar nicht, dass ich so viel Angst vor Fledermäusen habe.
Die sind halt auch schnell, ne?
Aber ich saß irgendwann auf dem Boden von der Station und bin gekrochen zu unserem Aufenthaltsraum, weil ich dachte, da kann ich mich dann verstecken. Und dann haben wir erstmal einen Schlachtplan gemacht, wie wir die überhaupt wieder loswerden. Lichter ausgemacht, Fenster wieder aufgemacht. Natürlich auch alle Türen von den Patientenzimmern zugemacht und so, damit die da natürlich auf gar keinen Fall irgendwie reinfliegt oder so. Ja, aber die ist nicht rausgeflogen. Es hat ewig gedauert, bis wir dann unsere interne Feuerwehr angerufen haben und gefragt haben, ob die einen großen Kescher oder so haben.
Nachts.
Womit wir diese Fledermaus einfangen können. Sie meinten, sie haben keinen großen Kescher, was verwunderlich war. Welche Feuerwehr hat schon keinen großen Kescher? Sind aber trotzdem dann gekommen und hatten auch erstaunlicherweise viel Angst davor, dass ständig da was entlang sauste über ihren Köpfen, was man ja auch wirklich nicht sehen konnte. Die waren so schnell, dass du es einfach nur wie gespürt hast. Ja, auch die konnten uns dann nicht wirklich helfen und es hat einige Stunden dann im Endeffekt gedauert, bis diese Fledermaus dann endlich rausgeflogen ist, halt aus einem offenen Fenster und dann ganz von alleine, ohne dass wir da helfen konnten. Und wir dann wieder beruhigt arbeiten konnten, ohne voller Angst auf den Flur zu treten, weil wir Angst hatten, dann von dieser Fledermaus angegriffen zu werden. Ja, kennst du den Film?
Ja, krass.
Fear and Losing in Las Vegas?
Mm-mm.
Och Mann, das wäre jetzt lustig. Aber an alle, die zuhören und die diesen Film kennen, wo der Typ voll auf Droge ist, aussteigt mitten in der Wüste aus seinem Auto und an den Kofferraum geht und dann die ganze Zeit mit dieser Fliegenklatsche rumwedelt, wir sind hier im Fledermausland. Daran musste ich denken. Ich war dieser Typ, nur dass ich keine Drogenintus hatte.
Es gibt schon lustige Geschichten. Also wir könnten hier noch unendlich mehr Geschichten erzählen. Ich habe zum Abschluss noch eine Geschichte, die ich nicht lustig finde.
Na, dann passt die ja hervorragend.
Die auch andere auf meiner Station lustig fanden. Ich habe ja auf der Neonatologie gearbeitet und da sind natürlich auch viele frische Eltern, die noch nie ein Kind hatten oder die auch mit Entwicklung von Kindern und sowas sich gar nicht auskennen. Und das müssen, also muss man ja auch nicht. Und es war eine Familie da, die hat ein Frühgeborenes gehabt und die Mutter ist immer neben dem Inkubator gesessen und hat immer gedeutet, was jetzt gerade das Kind macht, warum es eigentlich so sein könnte. Und die hat dann immer so Sachen gesagt wie zum Beispiel, ach guck mal, der hat jetzt einen Schluck auf, da wächst der Magen gerade. Und das ist ja schön, wenn der Magen wächst. Und sie hat auch zum Beispiel, sie hat nie gestillt, wenn sie das Kind rausgenommen hat. Das wollte sie nicht, weil sie mal gelesen hat, wenn sie ihre Brust in den Inkubator legt, dass die Milch besser fließt zum Kind.
Okay.
So war das in dem Kopf der Mutter. Und ich hatte leider KollegInnen, die das übelst lustig fanden und die das auch in Übergaben erzählt haben und wo dann ein Riesengelächter auch Übergaberaum einfach war. Und ich war da sehr erschrocken und geschockt, dass man so über Angehörige, aber auch über Patientinnen oder überhaupt über Menschen, die mit denen man zusammenarbeitet oder auch wenn das privat passiert wäre oder so, dass man so damit umgeht, aber nicht mal zu den Eltern geht und einfach vielleicht auch mal versucht zu erklären, so was ist denn ein Schluck auf oder warum ist es denn vielleicht auch besser fürs Bonding, wenn du dein Kind vielleicht doch draußen stillst und dass es vielleicht nicht unbedingt stimmt, dass die Milch besser fließt und so. Sie wollte immer das Beste für ihr Kind und hat wirklich in jeder Bewegung, die das Kind gemacht hat, hat sie interpretiert. Und ich fand das so als Abschluss, weil du das ja zu Beginn auch gesagt hast, dass wir uns heute nicht über Menschen lustig gemacht haben oder irgendwas. Aber das sind diese Geschichten. Ich weiß auch da noch, wie die Mama aussieht und wie sie hieß und was sie für ein Kind hatte und in der wievielten Woche der geboren wurde und so. Und ich finde, das sind aber Dinge, die die Pflege prägen. Und wir dürfen Spaß haben. Wir dürfen auch lachen und wir dürfen auch mal über Menschen lachen und auch über uns selber, wenn es nicht unter die Gürtellinie geht oder wenn es auch gerechtfertigt ist, so sage ich jetzt mal. Oder man kann, wie du sagst, mit deinem Patienten mit der Augenklappe.
Ja, richtig.
Kann man zusammen lachen. Ist halt lustig.
Ja.
In dem Moment. Und das macht Pflege aus. Wir dürfen aber nie vergessen, dass wir professionell trotzdem mit diesen Geschichten und mit diesen Momenten umgehen. Gerade dementiell veränderte Menschen bringen uns häufig zum Schmunzeln aus ihrer Not heraus, muss man schon sagen, oder aus ihrem Leben, gerade in dem sie sich befinden, heraus. Das ist aber nicht immer lustig, sondern das hat ja was mit der Demenz zu tun. Und das nochmal als kleiner Anstoß, als kleine Anregung, wirklich auch mit den KollegInnen, mit den Auszubildenden oder mit den Angehörigen einfach zu reden oder mit den PatientInnen selber, wenn Situationen eintreten, dass man auch über lustige Momente oder scheinbar lustige Momente einfach spricht und das reflektiert.
Und dass man auch einfach versteht, dass das zu unserer Professionalität gehört, auch über gewisse Sachen nicht zu lachen. Einfach weil wir ja wissen, warum diese Situationen so entstehen. Das ist ja auch mein häufiger Kritikpunkt, wenn es zum Beispiel um die sozialen Medien geht. Weil natürlich kommen so eine Stories immer super gut an, wenn man sich über Leute lustig machen kann. Meist kennt die Zielgruppe, also alle anderen Pflegenden, so eine Situation oder so ähnlich ja auch aus ihrem eigenen Arbeitsalltag. Aber das ist nichts, worüber man sich öffentlich als Pflegefachkraft, die sagt, dass sie professionell arbeitet, lustig machen darf. Und das kritisiere ich immer wieder. Das kritisiere ich nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch, wenn man als Team irgendwie gemeinsam frühstückt und sich dann da nochmal über Leute lustig macht, die man gerade so versorgt. Das hat da einfach überhaupt nichts zu suchen und heißt aber auch nicht, dass man nicht über Situationen lachen darf. Und ich hoffe auch, dass wir das ein bisschen mit der Folge, diesen Spagat schaffen konnten, zu zeigen, dass man natürlich über Sachen lachen darf und dass auch in unserem Beruf, wo wir mit Menschen arbeiten, natürlich auch voll angebracht ist, voll okay ist und auch manchmal ja ein absoluter Coping-Mechanismus ist, um mit gewissen Situationen klarzukommen. Aber immer noch mal zu reflektieren, lache ich gerade auf die Kosten von anderen oder ist das fein, kann ich das vertreten?
Das hast du schön gesagt. Das war ein schöner Abschluss. Und ihr und sie da draußen schickt uns gerne eure lustigsten Geschichten aus der Pflege.
Oh ja, sehr gerne.
Auf Instagram. Kommentiert da einfach den Beitrag, wenn der Podcast geteasert wird. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute.
Ich dir auch. Tschüss.
Ciao.